Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Sonderfolge für den Monat April von mir, dem Bene. Und selbstverständlich, er hat sich die Zeit freigeschaufelt, hat sich wieder bestens vorbereitet. Ein pfiffiges Thema haben wir auch auf der Agenda. Leon, moin, sei gegrüßt.
Moin, ich freue mich auch. Genau, freigeschaufelt. Ja, manchmal müssen wir ein bisschen schaufeln, aber wir haben es in der Regel ja immer geschafft. Deshalb wollen wir mal nicht zu hoch hängen, machen wir gerne. Und du hast es richtig gesagt, cooles Thema. Ich fand es wirklich echt ganz gut gewählt. Ich glaube, da kann man was mit anfangen. Bin auch gespannt, was du vielleicht sonst noch so mitgebracht hast. Und ja, wie immer, merci ins nördliche Hessen für den Host sozusagen.
Ja, wir haben ja so ein bisschen langsam die Problematik, dass uns, ja, Themenknappheit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man merkt schon, man muss ein bisschen mal nachdenken, was man da noch aus dem Hut zaubern kann. Man will ja auch alles nicht direkt verfeuern, weil es sind ja auch noch einige Filme zu gehen, die dann in diesen großen Vergleich mit reingenommen werden könnten. Wir hatten auch ab und zu schon mal überlegt, wieder ein Format oder wieder eine Fragestellung aufleben zu lassen, weil, naja, am Anfang hatten wir ja wirklich nur die Connery-Filme und jetzt haben wir ja den Fall, dass wir ein bisschen mehr dazu gekommen haben und haben aber trotzdem gesagt, ah, das macht doch keinen Sinn, lass uns doch erstmal wirklich dann mal die Crack-Ära anfangen, bevor wir da wirklich was wiederholen und nochmal hervorkramen.
Absolut.
Einfach, weil es dann vielleicht lohnenswerter ist aufgrund des zeitlichen Geschehens.
Ja, man muss ja dann auch die Themen nicht dreimal aufgreifen irgendwann. Das reicht vielleicht auch zweimal und da müssen wir noch ein bisschen Fortschritt, glaube ich, machen, aber dann wird es auf jeden Fall wieder interessant, da vielleicht auch nochmal den Vergleich zu ziehen. Was hat man denn vielleicht beim ersten Mal auch bewertet oder wie hat man das da gesehen? Denke ich auch nochmal eine spannende Komponente.
Genau. Ja, durchaus. Und wir hatten ja beim letzten Mal oder den letzten Malen gesagt, hey, die Fragestellungen waren immer so ein bisschen negativ behaftet. Wir wollen mal wieder was Positives machen und da ist es. Wir haben es geschafft. Wir haben eine positive Fragestellung gefunden, nämlich: Was ist denn der größte Plot-Twist in den ersten 14 Bond-Filmen gewesen? Und das macht natürlich einiges auf, weil jeder Film so ein paar kleine Wendungen dabei hat, wo man sagt, ah, okay, war jetzt nicht unbedingt vorhersehbar, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und die können auch in jegliche Richtung ausufern, Drama, Action, Spannung, wie auch
absolut
immer. Alles ist dabei, unverhoffte Tode und so weiter und so fort. Ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten und wir haben uns der ganzen Sache angenommen. Du hast einen Take vorbereitet, ich habe einen Take vorbereitet.
Selbstverständlich.
Wir haben wie immer vorher abgeklärt, dass es nicht der gleiche Take ist. Das würde sonst die Folge sehr minimieren.
Irgendwann wird es uns passieren, by the way. Da warte ich ja noch drauf.
Und wir behalten das Vorgehen bei und im Anschluss gucken wir einfach mal, was war noch links und rechts an anderen Plot-Twists oder packenden Wendungen so da, die hätte man oder die man durchaus besprechen kann. Und ich glaube, dann haben wir eine ganz runde Folge für den April.
Ich denke doch auch. Und ja, da hast du schon einiges vorweggenommen, würde ich sagen. Wollen wir gar nicht lange rumschnacken. Ich weiß gar nicht mehr, wer auch anfangen darf. Ich glaube, in dem Fall warst du vielleicht dran, ich weiß nicht, aber
ich glaube auch, dass ich
kann
mal
das
dran
auch
bin.
Für dich übernehmen, wenn es dir zu schwer fällt. Das ist
lass mal, ich glaube, das ist unverhofft und deswegen ist uns
ja, offensichtlich. Ich dachte eigentlich, dass du auch in meine Richtung gehst. Es wird jetzt keine Riesenüberraschung, dachte ich eigentlich. Aber nun gut, zauber mal.
Ja, ich hab den Underdog gewählt, glaube ich. Also, nonchalant präsentiere ich euch einen Plot-Twist, der so elegant und cool daherkommt, wie es sich für das Bond-Franchise eben gehört. Ganz abseits von spektakulären Explosionen oder überdramatischen Verratsmomenten. Dieser Twist funktioniert nicht durch Lautstärke, sondern durch Präzision. Er kommt daher wie ein Trick von Houdini in seinen besten Zeiten, nicht durch das, was man sieht, sondern durch die geschickte Manipulation dessen, was man zu sehen glaubt. Denn welcher Plot-Twist trifft härter als die Erkenntnis, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben? Welche Enthüllung wiegt schwerer als die, dass ausgerechnet die Person, die einen auf den vermeintlichen Schurken ansetzt, in Wahrheit selbst der große Strippenzieher ist? Und genau dieser Geppetto entpuppt sich als Aristotel Ares Christatos aus In tödlicher Mission. Doch was macht diese Wendung so besonders? Christatos mimt den freundlichen, kultivierten Verbündeten. Einen Mann, der James Bond wohlwollend berät, ihn in die vermeintlich richtige Richtung weist und ihn lenkt. Und damit nicht nur Bond, sondern auch den Zuschauer ganz offen an der Nase herumführt. Das Pfiffige daran: Der Film versteckt ihn nicht, er steht die ganze Zeit im Licht. Aber wir sehen ihm nicht den Bösewicht, weil wir gelernt haben, ihm zu vertrauen. Mit der Erkenntnis für Bond ändert sich plötzlich die gesamte Handlung. Aus dem vermeintlichen Feind Columbo wird ein Verbündeter und aus dessen Verbündeten Christatus wird das eigentliche Ziel. Freund und Feind tauschen die Rollen genau so, wie man es aus großen Spionagegeschichten kennt. Der Twist ist also nicht nur eine Überraschung, sondern ein Wendepunkt, der die Geschichte neu ausrichtet. Wenn man also fragt, welcher Twist der beste der Bond-Reihe ist, dann sollte die Antwort nicht der spektakulärste sein, nicht der traurigste und nicht der schockierendste, sondern der, der erzählerisch am saubersten konstruiert ist. Und in genau dieser Disziplin ist Aristotel Christatos einer der elegantesten Verräter der Filmgeschichte.
Ja, stark, stark, stark. Hatte ich tatsächlich,
hast du nicht kommen sehen, nee, oder?
Habe ich gar nicht kommen sehen. Ja. Habe ich auch bei mir sehr gut aus dem, also können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber habe ich,
gerne,
habe ich erfolgreich verdrängt auch, ja, muss ich sagen. Auch generell über den Film denke ich auch immer wieder, wenn wir die verschiedenen Themen wählen, gar nicht mal so viel nach. Obwohl er eigentlich auch ein paar echt gute Sachen drin hat. Also finde ich schon einen starken Take, muss man dir lassen. Dann kommen wir zu weniger
Konter mal
aus gefallenen Sachen. Jeder kennt es. Ein kleiner Schreckmoment hier, ein unerwarteter Angriff da. Das Übliche eben im Leben eines Geheimagenten. Doch in der Regel ist das im Grunde nichts, was uns als Zuschauer komplett aus dem Konzept bringt. Der Glaube an das Happy End und das gute alte Foreshadowing machen es möglich. Bekanntermaßen gibt es natürlich auch die ein oder andere Ausnahme, die quasi die Regel bestätigt. Und das funktioniert besonders dann sehr gut, wenn die Regeln der kleinen, feinen Bond-Welt plötzlich über Bord geworfen werden. Optimalerweise natürlich möglichst unerwartet. So geschehen bei Bond, bei Bonds einschneidendem Erlebnis. Hier haben wir es nämlich mit der höchst unwahrscheinlichen Entwicklung quasi im doppelten Sinne zu tun. Aber schön der Reihe nach. Den ersten Plot-Twist im Geheimdienst ihrer Majestät kann man vermutlich kommen sehen. Bond macht ernst und will plötzlich sein rasantes Single-Leben aufgeben und sich an die Liebe seines Lebens ketten. Kann man so machen? Wer Bond kennt, der weiß, dass das für unseren Playboy immer ein No-Go war. No-Go war. Dennoch lediglich eine sehr spontane charakterliche Wendung. So etwas wirft ein Fachpublikum wie uns natürlich noch nicht aus der Bahn. Möglicherweise, weil es dann eben doch irgendwie der Logik des Films folgt. Das Ganze ist aber dennoch nicht unentscheidend. Allein aufgrund dieser Tatsache bekommen wir überhaupt den unerwartetsten aller Plot-Twists. Am Ende des Films scheint eigentlich alles in bester Ordnung und Bond hat nicht nur einmal mehr die Welt gerettet, sondern auch noch sein Leben in den Griff bekommen. Mit dem Tod von Tracy wird ihm allerdings alles genommen und das typische Happy End rückt in weite Ferne. Das Ganze funktioniert nur, weil stilistisch mit einigen gebrochen wird. Bond ist nicht mehr ungebunden, er geht nicht mehr unversehrt aus einer Mission hervor und ist damit auch kein Gewinner mehr. Außerdem ist die Abfolge der Szenen brutal. Wir können uns nicht langsam auf etwas einstellen, sondern auf den Höhepunkt folgt direkt der Tiefschlag. Man wartet wie immer auf die Auflösung, darauf, dass der kurze Schreckmoment vergeht, vergeblich. Für mich daher die unerwartetste Wendung der Filmreihe bisher, insbesondere wenn man die Filme in der chronologischen Reihenfolge sieht. Und ganz ehrlich, manchmal würde ich mir mehr davon wünschen, für mehr Spannung, für mehr Abwechslung, mehr Unberechenbarkeit. Aber vielleicht ist das bei einem Happy-End-Konzept einfach nicht anders möglich.
Ja. Ich würde sagen, das war der erwartbare.
Ja, absolut.
Eine erwartbare Wahl.
Aber erwartbar nur, weil wir es kennen. Sonst ist er sehr unerwartbar. Bitte zerstör mir jetzt nicht meine schön aufgebaute Story.
Nein, durchaus. Es war auch ein Moment, habe ich ja auch damals gesagt, dass wir besprochen haben, ist ja schon eine ganze Weile her, beim erstmaligen Schauen, dass mich das schon sehr
Ich hatte es auch da voll getroffen, deshalb kam es mir tatsächlich auch als erstes in den Sinn, dachte aber auch, du bist da ähnlich unterwegs.
Hatte ich natürlich auch auf dem Schirm, aber ich dachte mir, komm, nimm mal was anderes, weil das
wäre, finde ich gut.
Da war mir tatsächlich schon klar, dass wir uns da dann doppeln würden.
Ja. Ja.
Und dann bin ich, also um da kurz anzuschließen, warum, um Gottes Willen, ich auf In tödlicher Mission gekommen bin.
Ist geil,
ich finde, der Film, der fliegt echt unterm Radar, weil er einer der besseren Moore-Filme ist, meiner Meinung nach, gerade nach diesen Katastrophenfilmen zuvor.
Total, und ich finde, da sind auch ein, zwei starke Schauspieler dabei. Also Christatos ist eigentlich auch nicht schlecht verkörpert. Columbo ist eigentlich gut, finde ich. Meines Erachtens haben wir damals, glaube ich, auch festgehalten.
Ja.
Gibt schon was her, voll. Ist mega gut, also finde ich wirklich eine gute Wahl.
Ja, und also zur Wahrheit gehört auch, ich glaube, das ist mir damals beim erstmaligen Sehen aufgefallen, das war auch was, was du, glaube ich, angemerkt hattest, dass diese Wendungen in diesem Film ein bisschen zu viel des Guten waren und man dann nicht so ganz geblickt hat oder dieser Überraschungseffekt gar nicht so zu tragen kommt.
Das ist tatsächlich auch jetzt in der Rückschau vielleicht betrachtet, das ist ja das, was manchmal dann so ein bisschen fehlt auch, wo wir sagen, hast du ein bisschen Blatt gewesen jetzt halt. Und dann hast du es da halt mal drin, dann musst du irgendwie dabei sein. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen besser auflösen können oder so, dass man mitkommt. Mhm. Aber der Grundgedanke ist schon geil, tatsächlich. Ich hoffe, ich habe damals nichts anderes gesagt, weil ich finde es wirklich geil.
Ja, es ist eine spannende Wahl auf jeden Fall. Aber wie gesagt, deine natürlich, ich glaube, die präsenteste. Ich glaube, wenn wir da eine KI fragen würden, wäre das auch die erste Wahl, die rauskommen würde. Aber es ist mir ja tatsächlich auch eine sehr gute Wahl.
Meisten Haft geblieben. Ich glaube, deshalb konnte ich es da nicht weglassen. Aber ja, die Frage wäre natürlich, was du sonst noch im Kopf hattest, vielleicht unabhängig von der offensichtlichsten und der unoffensichtlichsten der Möglichkeiten.
Ja, ich hatte einen, den ich nicht gut fand, obwohl es ja eigentlich ein Riesenthema ist. Mhm. Und das ist nämlich der Tod von James Bond in Man lebt nur zweimal. Ja,
habe ich auch aufgeschrieben.
Weil er ja direkt am Anfang bestattet wird per se wird. Und also
wie ich hier auch gesagt habe, mit dem Happy-End-Konzept relativ absehbar halt so.
Naja, was heißt für End? Das ist ja der Anfang, es wird innerhalb von 2 Minuten aufgelöst, Überraschung, er lebt doch noch und das ist nur ein Twist, um ihn mal für 5 Minuten undercover agieren zu lassen, dann ist es auch wieder hinfällig.
Genau, und der Twist wirkt eigentlich nur für die gegnerische Seite, obwohl du als Zuschauer quasi schon weißt, dass es nicht sein kann, weil ja der Film weitergehen muss so. Das meinte ich so mit Happy End. Also, du weißt ja, dass Bond überlebt. Insofern, ist ein bisschen hinfällig, vor allem, wenn du es am Anfang dann gleich machst.
Genau. Und dann hatte ich noch Goldfinger. Und zwar zweimal quasi der gleiche Kerngedanke. Nämlich, man denkt ja die ganze Zeit, Goldfinger will Fort Knox ausrauben. Mhm. Will er ja gar nicht. Er möchte das Ganze ja atomar verseuchen,
um seine
Monopolstellung zu vergrößern und damit halt noch mächtiger zu werden. Das ist ja schon der eine Plot-Twist. Und was mir beim Schauen damals extrem hängen geblieben ist, war diese Giftgasattacke über Fort Knox, wo da die ganzen Soldaten quasi umgefallen sind. Ja. Und man dachte, jetzt hat er wirklich hier mehrere tausende Leute getötet. Und das war dieses abgekaterte Spiel von der Seite der Guten, in Anführungsstrichen, weil man dann doch weil Bond dann doch die entsprechenden Informationen weitergeben konnte, was uns ja als Zuschauer in dem Moment gar nicht so klar war, sondern dass er im ersten Moment ja wirklich so aussah, okay, warum die sterben die jetzt? Und dann war das auch alles so schlecht gespielt, weil die dann alle so seltsam zusammengesackt sind. Aber das war auch ein guter Twist, würde ich behaupten.
Ja, ist auch spannend. Ist tatsächlich vielleicht auch der größere Twist. Ich hatte auch eher an den Twist von Goldfingers Plan selbst rund um das Gold und Fort Knox dran gedacht. Das stand bei mir auch auf der Liste. Aber der Twist zu sagen, wir spielen wieder nur was vor und enthalten es auch dem Zuschauer wieder vor, dass halt nicht alle Leute draufgehen, sondern dass sie sogar aus dem Hinterhalt quasi dann eigentlich versuchen können, Goldfinger zu stellen, ist schon sehr gelungen. Wäre auch eigentlich spannender Take gewesen, auf jeden Fall. Und ich meine, Goldfinger hatten wir jetzt aber auch schon öfter drin, deshalb bin ich eigentlich umso dankbarer, dass du vielleicht doch noch was anderes gefunden hast. Das macht es ja ein bisschen spannend und abwechslungsreich. Ich hatte ansonsten noch zweimal noch mal was mit so ein bisschen Doppelrollen. Also zum einen Kananga, Mr. Big. Aber da weiß ich nicht, ob es daran lag, dass es einfach nicht so gut aufgelöst wurde. Da hat es bei mir auch recht lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es ein und dieselbe Person ist. Es braucht ja doch irgendwie so ein bisschen. Fand's, aber weiß aber gar nicht, ob ich es gut finde auch. Also deshalb habe ich es auch nicht genommen. Es ist so ein bisschen, macht irgendwie was auf, aber ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende konstruiert. Das fand ich so an der Stelle ein bisschen schwierig. Und vielleicht nochmal ein bisschen anders beleuchtet in Liebesgrüße aus Moskau. Da haben wir ja Tatjana und die ist ja selber teilweise nicht so ganz im Bilde, was sie eigentlich macht, dass sie einerseits das Werkzeug ist, das ist ihr schon bewusst. Sie geht da auch als Agentin im weitesten Sinne irgendwie in diesen Deal rein mit Bond. Wir erinnern uns so mit der ganzen, helf mir, wie die Maschine hieß.
Ja. Mit der Lecter.
Lecter, ja, genau. Ja. Aber sie ist ja gleichzeitig irgendwie auch Opfer, so von den eigenen Strukturen. Das wäre vielleicht noch bei mir nochmal so ein Pick gewesen, wo ich sage, ja, den hätte man auch nochmal spielen können, dass sie selber einfach völlig verloren geht in ihrer Rolle nicht im negativen Sinne, aber dass sie manchmal gar nicht weiß, was mit ihr eigentlich passiert oder was sie darstellen soll, was von der russischen Seite aus auf sie eigentlich projiziert wird, sodass sie da auch wie eine Doppelrolle spielt, ohne es zu wissen. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, vielleicht noch, vielleicht auch, weil es einer der früheren Filme ist und irgendwie Liebesgrüße aus Moskau geistert bei mir auch regelmäßig so im Kopf rum, wenn es um irgendwelche Kategorien geht. Aber schaffen tut es dann doch irgendwie immer nicht.
Ja, ist schon spannend, dass diese ersten oder diese Klassiker Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, ja. Feuerball, im Geheimnis ihrer Majestät ganz oft bei uns Erwähnung finden, im positiven Sinne.
Ja. Und im negativen dann eher so die bisschen späteren, ne?
Ja, das ist genau. Richtig. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, mit dieser Moore-Ära bin ich nie so richtig warm geworden. Ich finde, Der Spion, der mich liebte, finde ich gut. In tödlicher Mission finde ich gut. Von mir aus auch noch Im Angesicht des Todes. Aber
gut, Spion, der mich liebte, hätte man natürlich auch noch was gehabt, ne, mit der Szene am Anfang von Bond, wo irgendjemand abknallt und sich dann herausstellt, dass es quasi der Mann ist und sie sich dadurch ja erst in die Haare kriegen.
Aber das wird für uns als Zuschauer unerwartet. Schon relativ früh aufgelöst, tatsächlich. Genau. Oder kann man sich da zusammenreihen?
Also es wäre ein Ansatz, aber ich fand es jetzt auch nicht den überraschendsten Moment, wo ich im Film gedacht habe, ach krass, so ist es also.
Ja. Ja, was in Liebesgrüße aus Moskau halt gar nicht gut rüberkommt, ist, an sich ist es ja eine Falle mit der Lecter und mit Romanov. Mhm. Romanova?
Tatjana Romanova, ja.
Romanova, danke. Mit Romanova. Aber diese Falle ist ja dem Secret Service und auch James bereits bewusst. Also es ist ja gar nicht so dieser doppelte Boden da, wie es tendenziell hätte wirken
können. Genau, das wäre da zum Beispiel eigentlich geil gewesen zu sagen, okay, der Secret Service sieht es nicht kommen. Oder hat es gar nicht auf dem Schirm. Dann, glaube ich, hätte man auch noch mal ein bisschen mehr machen können. Ja. Deshalb, ja, haben wir uns vielleicht doch sogar für die zwei passendsten oder überraschendsten entschieden. Ich finde auf jeden Fall, dir ist gut gelungen, auch mit einer Überraschung auch hier noch mal. Nicht nur während dem Film. Finde ich gut. bei mir ein bisschen offensichtlicher. Vielleicht fällt ja unseren lieben Zuhörern noch ein bisschen was ein, was an Möglichkeit da gewesen wäre. Mit Sicherheit haben wir vielleicht auch eine Kleinigkeit übersehen oder auch jede Menge übersehen. Ganz perfekt sind wir ja nicht.
Ja, ich habe auch bewusst, um das jetzt abzuschließen, auch keine Anführungsstrichen Bond-Girls oder Damen genommen, die James irgendwie verführen sollen, aber eigentlich zur Gegenseite gehören, weil davon haben wir ja mehr als genug und es ist jetzt noch nicht so dieser Drama-Effekt da, wie bei späteren Bond-Filmen, wo es, finde ich, ein bisschen gravierender zu
Geltung. Ja, und Bond geht den ja auch eigentlich nie so richtig auf den Leim, wo man denkt, oh, da hat er sich aber jetzt richtig verzockt, das wird eine enge Nummer, dass er da überhaupt wieder rauskommt. Er ist halt manchmal ein bisschen tollpatschig im Sinne von, er denkt nicht mit, aber es ist jetzt nicht überraschend, finde ich, dass du da, ja, bin ich bei dir, dass man da denkt, oh, krass, habe ich gar nicht kommen sehen, ne?
Okay. Dann würde ich sagen, haben wir auch unseren Soll schon wieder erfüllt. Fast 20 Minuten dargelegt. Wir haben, glaube ich, diesmal zwei sehr ausführliche Vorträge angeboten.
Ich wollte noch vorwarnen, habe ich dann vergessen.
Man merkt schon, es wird immer länger. Vielleicht müssen wir doch mal ein Timecap einführen. Und haben auch noch mal links und rechts geschaut, was dann noch so uns präsent war. Und du hast ja bereits hingeleitet, also wenn ihr noch andere Punkte habt, haut sie gerne in die Kommentare. Eigentlich jeder Podcast-Anbieter eures Vertrauens hat eine Kommentarfunktion. Wir freuen uns darauf. Und ich bin sehr gespannt, welches Thema wir uns für den Mai dann wieder aus dem Ärmel schütteln werden.
Mit Sicherheit.
Hoffentlich natürlich wieder ein positives.
Absolut. Da bin ich dabei. Wir werden was finden. Ich glaube, so sicher können wir schon sein. Es wird eine Folge auch im Mai kommen natürlich. Und mit Sicherheit auch nochmal mit einem neuen Thema. Es wird nichts wiederholt werden. Ich glaube, da können wir uns schon drauf festlegen.
Okay, das ist doch eine Aussage. In diesem Sinne, habt einen guten Start in den April, in die Osterzeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke dir für die Zeit. Bis dahin.